Wer mich liebt, mit dem stimmt etwas nicht. Und da wir gerade bei der Liebe sind, gleich noch ein wichtiger Hinweis. Schon Dostojewski machte darauf aufmerksam, dass das Bibelwort »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst« wahrscheinlich andersrum zu verstehen ist. Nämlich in dem Sinne, dass man den Nächsten nur dann lieben kann, wenn man sich selbst liebt. Weniger elegant, dafür umso prägnanter, drückt Marx, Groucho, nicht Karl, dieselbe Idee Jahrzehnte später aus. Es würde mir nicht im Traum einfallen, einem Club beizutreten, der bereit wäre, jemanden wie mich als Mitglied aufzunehmen. Wenn Sie sich die Mühe nehmen, die Tiefe dieses Witzes zu ergründen, sind Sie bereits gut auf das nun Folgende vorbereitet. Geliebt zu werden ist auf jeden Fall mysteriös. Nachzufragen, um Klarheit zu schaffen, empfiehlt sich nicht. Bestenfalls kann es der andere Ihnen überhaupt nicht sagen. Schlimmstenfalls stellt sich sein Grund als etwas heraus, das Sie selbst bisher nicht für Ihre charmanteste Eigenschaft hielten, zum Beispiel das Muttermal auf Ihrer linken Schulter. Schweigen ist da wieder einmal ganz eindeutig Gold. Was wir daraus für unser Thema lernen können, zeichnet sich nun schon klarer ab. Nehmen Sie nicht einfach dankbar hin, was Ihnen das Leben durch Ihren offensichtlich selbst liebenswerten Partner bietet. Grübeln Sie. Fragen Sie sich, aber nicht ihn, warum. Denn er muss ja irgendeinen Hintergedanken haben, und den enthüllt er Ihnen bestimmt nicht. Menschliche Liebe ist nämlich eine Paradoxie, mit der sich schon wesentlich größere Geister als ich vergeblich herumgeschlagen haben und auf der einige der berühmtesten Schöpfungen der Weltliteratur beruhen. Nehmen wir den folgenden Satz aus einem Brief Rousseaus an Madame Dudetot. »Wenn Sie mein werden, so verliere ich eben dadurch, dass ich Sie dann besitze, Sie, die ich ehre.« Zweimaliges Lesen hilft. »Wenn Sie mein werden, so verliere ich eben dadurch, dass ich Sie dann besitze, Sie, die ich ehre.« Was Rousseau nämlich sagen zu wollen scheint, ist, wer sich mir hingibt, ist deshalb nicht mehr geeignet, Inbegriff meiner Liebe zu sein. Diese nur scheinbar exaltierte Auffassung ist gang und gäbe in einem wohlbekannten südlichen Lande, wo der von seiner Leidenschaft überzeugte Liebhaber die Angebetete bestürmt, ihm ihre Gunst zu schenken, und sie, sobald sie sich halt erobern lässt, verachtet. Denn eine anständige Frau hätte das nie getan. Im selben Lande gilt auch der, offiziell natürlich nie zugegebene Grundsatz, alle Frauen sind Huren außer meiner Mutter, die war eine Heilige. Klar, denn mit der Mutter ging es natürlich nicht. In seinem berühmten Werk »Das Sein und das Nichts« bezeichnet Jean-Paul Sartre die Liebe als einen vergeblichen Versuch, eine Freiheit als Freiheit zu besitzen. Dazu führt er aus. Andererseits kann er, der Liebende, sich aber auch nicht mit jener erhabenen Form von Freiheit zufrieden geben, die eine ungezwungene und freiwillige Verpflichtung ist. Wer würde sich mit einer Liebe begnügen, die sich als reine, dem Vertrauen geschworene Treue darbietet? Wem wäre es recht, wenn er hören müsste, ich liebe dich, weil ich mich freiwillig verpflichtet habe, dich zu lieben und weil ich mein Wort nicht brechen will. Ich liebe dich aus Treue zu mir selbst. So verlangt der Liebende den Schwur und ist über den Schwur unglücklich. Er will von einer Freiheit geliebt werden und verlangt, dass diese Freiheit als solche nicht mehr frei sei. Für den Unglücklichkeitsbedarf des Anfängers mag das eben Gesagte ausreichen. Der Fortgeschrittene aber gibt sich damit nicht zufrieden. Aus diesen Zusammenhängen lässt sich nämlich weiteres Kapital schlagen, das allerdings nur den Groucho Marxens unter uns zugänglich ist. Es setzt eben voraus, dass man sich selbst für liebensunwürdig hält. Damit ist jeder, der einen liebt, prompt diskreditiert. Denn wer einen liebt, der keine Liebe verdient, mit dessen Innenleben stimmt etwas nicht. Ein Charakterdefekt wie Masochismus, eine neurotische Bindung an eine kastrierende Mutter, eine morbide Faszination durch das Minderwertige. Von dieser Art sind die Gründe, die sich als Erklärung für die Liebe des oder der Betreffenden anbieten und sie unerträglich machen. Zur Auswahl der befriedigendsten Diagnose ist eine gewisse Kenntnis der Psychologie oder wenigstens die Teilnahme an Selbsterfahrungsgruppen von großem Wert. Und damit ist nicht nur das geliebte Wesen, sondern auch der Liebende selbst und die Liebe als solche in ihrer Schäbigkeit enthüllt. Was kann man schon mehr wünschen? Besser als jeder andere mir bekannte Autor hat Laing dieses Dilemma in seinen Knoten dargestellt. Ich gebe seine Formulierung daher vollinhaltlich wieder. Ich achte mich selbst nicht. Ich kann niemanden achten, der mich achtet. Ich kann nur jemanden achten, der mich nicht achtet. Ich achte Jack, weil er mich nicht achtet. Ich verachte Tom, weil er mich nicht verachtet. Nur eine verächtliche Person kann jemanden so verächtlichen wie mich achten. Ich kann niemanden lieben, den ich verachte. Da ich Jack liebe, kann ich nicht glauben, dass er mich liebt. Wie kann er es mir beweisen? Nur auf den ersten Blick erscheint das absurd, denn die Komplikationen, die mit dieser Auffassung einhergehen, liegen doch so klar auf der Hand. Dies dürfte aber noch niemanden abgehalten haben oder, wie Shakespeare es in einem seiner Sonette sagt, dies weiß jedweder, doch nicht, wie man flieht, den Himmel, der zu dieser Hölle zieht. Praktisch verliebe man sich also in hoffnungsloser Weise, in einen verheirateten Partner, einen Priester, einen Filmstar oder eine Opernsängerin. Auf diese Weise reist man hoffnungsfroh, ohne anzukommen, und zweitens bleibt einem die Ernüchterung erspart, feststellen zu müssen, dass der andere gegebenenfalls durchaus bereit ist, in eine Beziehung einzutreten, womit er sofort unattraktiv wird.